ESP Guitars präsentiert Gear of the Dark.
Keiner macht das besser als man selber. Das mag sogar vielleicht stimmen, aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist halt extrem hoch. Und die Prämisse DIY oder Burnout kann es halt auch nicht sein.
Gesundheit, hätte ich gesagt, aber klang eher wie ein Huster.
Ganz normale Kotzgeräusche am Morgen, den Saft der letzten Nacht abschütteln.
Lecker.
Lecker, wie geht's denn, Simon?
Ach du, soweit, wie immer, ich sag mal.
Wie immer.
Ja, ja, mehr oder weniger unverändert. Ich schwebe zwischen okayem Wohlbefinden und weniger okay im Wohlbefinden. Das ist ein bisschen schwammig gerade.
Du bist überarbeitet, Simon. Ich würde dir gerne den breiten Rücken massieren jetzt, so während ich dir sanfte Worte ins Ohr flüstere und sage, alles wird gut. Du hast viel auf dem Teller.
Ja, klar, es nützt ja nichts, es bleibt nicht aus. Aber ich versuche mir auf jeden Fall, ich versuche schon ein bisschen Entspannung zu schaffen. Ich habe es letzte Mal bei der Folge schon erwähnt, mir hat jetzt jemand in den letzten 2 Wochen geholfen, Pakete zu packen. Und ich muss auch sagen, wenn ich überlege, dass ich das alles hätte selbst machen müssen, dann wäre das alles ganz schön ätzend gewesen. Also hier kamen halt irgendwie zeitgleich 1650 Platten an. Ja, das ist, wenn man das alles selbst macht, dann bleibt natürlich alles andere auch brach liegen, was ja auch nicht geht. Und von daher bin ich froh, mir das vom Hals geschafft zu haben und versuche sozusagen meine Zeit konstruktiver und stressfreier zu nutzen.
Wie ist denn, ist in Portland schon der Sommer eingekehrt, der Frühling eingekehrt? Wie darf man sich das vorstellen? Hier ist schon angenehmer 31 Grad. Ich liebe es, du würdest im Strahl kotzen.
Korrekt, das ist korrekt, ja. Ich würde definitiv im Strahl kotzen. Hier ist es angenehm wechselhaft zwischen 15 Grad und dann immer so zweimal die Woche sind es dann so 19, 22 Grad mit Sonne und zum lauen Lüftchen. Das ist eigentlich echt so ein, das ist so richtig Frühlingsfeelings kommen auf jeden Fall schon auf, aber nicht durchweg. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Ich finde es immer schön, so 2 Tage warm und dann 5 Tage Pause passt mir sehr gut.
Ja, das Licht, aber wenn es dann auch bedeckt ist und so, da würde mir schon die Sonne direkt fehlen. Hier ist gerade geil, weil es ist jetzt noch nicht so, die Luftfeuchtigkeit ist noch nicht so hoch. Es ist halt einfach nur so richtig schöne, angenehme Sommerhitze.
Das kontrolliere ich jetzt gleich mal in meiner Wetter-App, wo ich Temper noch drin habe, wie hoch die Prozent der Luftfeuchtigkeit ist.
Wir sind in Gainesville, bitte. Sei ja. Dann bitte fair.
Ich gucke, oh ja, selbst im Tampa nur 44%, das ist tatsächlich für Florida sehr
extrem
mild.
Extrem niedrig, gepaart mit wolkenlosem Himmel und irgendwie knapp 30 Grad. Ich weiß nicht, wie es in Tampa ist, aber hier
24.
Ist es
gerade so. Tampa klingt ja, richtig gut. 24 Grad bei 44% Luftfeuchtigkeit klingt völlig in Ordnung, hätte ich überlebt.
Die Luftfeuchtigkeit wird für mich aus 2 Dingen interessant. Einmal, weil die normale 100%ige Luftfeuchtigkeit, die dann hier ab Juni, Juli, August und so aufschlägt, natürlich selbst für mich zu heftig ist, das räume ich ein. Mhm. Aber ich arbeite ja sehr viel mit Holz. Ich beize sehr viel Holz und solche ganzen Geschichten. Ich habe das gerade gelernt, das Staining Wood, dass das deutsche Wort dafür Holz beizen ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Es ist nicht zu verwechseln mit Streichen, sondern halt einfach Holz einfärben in dem Sinne. Und das mache ich ja ganz viel. Ich baue ja gerne so Gitarrenboxen und so. Und das hat mir schon das ein oder andere Mal einen ganzen Tag Arbeit komplett das Klo runtergespült. Und ich musste alles wieder neu komplett abschleifen, weil ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit wird die Farbe einfach nicht trocken. Mhm. Und dann hast du auf der Oberfläche nur so einen gummiartigen Überzug und das musst du dann alles wieder abschleifen. Die ganze Scheiße rastest du direkt aus. Und gerade mit meiner doch nicht mega engelsgleichen Geduld sind das natürlich dann immer sehr, sehr traurige Momente, die dann gerne mal in mittelmäßigen Wut anfangen. Luftwellen enden. Also dementsprechend, jetzt wird jeden Morgen als erstes die Luftfeuchtigkeit gecheckt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das je in meinem Leben mal wichtig wird.
Ja, ist halt richtig geil in Florida. Kannst halt nur zwischen November und Februar kannst du deine Cabinets beizen. Ansonsten
wie ist Luftfeuchtigkeit? An ja, oder aus?
Ja. Genau, sonst kannst du nur rumsitzen und Trübsal blasen. Ja. Was soll man machen?
Und gestern, das endlose Thema, so, eigentlich schulde ich euch allen ja auch immer noch Bilder, ne? Aber ich bin jetzt immer noch tatsächlich in den letzten Zügen meiner Scheunenrenovierung, weil unten ist ja so dermaßen geil geworden, dass ich die obere Etage, die dann halt tatsächlich nochmal 90 Quadratmeter sind oder so, auch nochmal komplett renoviere. Und da habe ich halt so komplett neue Balken und Holz reingezogen aus Stabilitätsgründen. Ich bin ja hobbymäßig auch
Statiker.
Architekt und Arzt und so und Psychologe und Statiker, ganz genau, nicht zuletzt. Und das musste natürlich auch alles geil gebeizt und eingefärbt werden. Und das ist halt so viel Holz, da musste ich halt richtig genau den richtigen Moment abpassen. Und habe ich auch innerhalb von 24 Stunden furztrocken das ganze Ding astrein. Ein wunderschöner dunkler Holzton jetzt, wo die Maserung noch leicht zu sehen ist. Und das wird dann ab in einer Woche, in 7 Tagen geht's los. Dann wird es dann langsam mit Lemon Oil, mit so Zitronenöl angefangen, das Holz zu massieren. Ich freue mich schon drauf. Also dementsprechend hier, König Handwerker schlägt wieder zu. Ich mache eigentlich alles zweimal, einmal alles falsch und dann richtig. Und so lernt man auch relativ viel. Dementsprechend bei mir auch sehr, sehr viel auf dem Teller. Das macht aber Bock. Das ist eigentlich positiver Stress. Und ansonsten, naja, die Zeit rennt. Gerade von Tour wiedergekommen gefühlt. Und jetzt bin ich auch nur noch wieder irgendwie 3 Wochen da und dann geht's schon wieder irgendwie zurück nach Deutschland, beziehungsweise Europa, nach England geht's, nach Finnland geht's und solche Späße.
Ja.
Und ja, also, ne, die Zeit rennt.
Ja, verstehe.
Dementsprechend viel zu tun.
Ja, ich muss sagen, jetzt wo ich mir so ein bisschen die stressigsten Sachen so peu à peu vom Hals schaffe, habe ich so ein bisschen mehr Zeit für die Sachen, die auch Spaß machen. Also natürlich ist das natürlich immer noch mit Arbeit verbunden, aber ich habe gerade hier so ein paar coole Pedale bekommen, für die ich eventuell mal so Limited Runs machen will mit Kite FX. Und es macht total Bock, jetzt irgendwie so mit Leuten, mit so kleinen Boutique-Pedalbauern zu kommunizieren und die schicken einem dann cooles Zeug und man testet rum und labert. Also es wäre geil, wenn alles, was man arbeitet, immer nur Spaß machen würde, so wie das. Das ist aber auf jeden Fall so eine der momentanen großen Lichtblicke sozusagen. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, ich werde ab demnächst wahrscheinlich noch vor Monatsende so ein Special Shipping Preis für Deutschland machen können, richtig billigen. Hab was richtig Geiles ausgefuchst, weil ich habe ein paar Leute, die mich ständig aus Deutschland anhauen, natürlich oft auch Podcast-Hörer und mich irgendwie fragen.
Hörerinnen bitte Sie.
Ja, natürlich, das tut mir sehr leid. Bisher waren es tatsächlich nur Hörer, die mich angehauen haben wegen Pedalen. Du kennst das, eine Würstchenparty leider viel zu oft. Und mich immer fragen, ja, wie ist mit Zoll und wie ist mit Shipping und so. Und ich fuchs da gerade was aus für eine richtig geile, billige Shipping-Rate.
Lange Rede, kurzer Sinn, Simon besticht den Zoll. Wäre nicht das erste Mal, dafür ist er bekannt. Halt einfach so richtig großzügig so Fuffis in die Vorderbrusttasche von so Grenzbeamten stecken.
Ja, in dieses
so,
olivgrün.
Einer meiner Lebensträume.
In dieses olivgrün beige Shirt, ja, ja. In Hemdtasche vorne
das
rein.
Das ist echt wirklich einer meiner Lebensträume. Ich habe noch nie einen höheren Beamtin oder so richtig offensichtlich bestochen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist wirklich tatsächlich einer auf meiner Bucket-to-do-List so jemanden so ein Fuffi oder so vorne ins Kuvert zu stecken. Aber ja, ich glaube, das fliegt einem auch ganz schnell um die Ohren.
Kann sein, aber neben Tisch umwerfen, so flippen, ja. Auf jeden Fall stimmt. Zollbeamten, Polizisten bestechen ist auf der gleichen Bucketlist ähnlich weit oben.
Tisch umwerfen habe ich schon mal gemacht. So, ich habe
ja,
auch mal eine Bierbank, ich habe mal auch in einer Auseinandersetzung eine komplette Bierbank geschmissen. Das nice. War auch ziemlich nice auf jeden Fall.
Ja.
Was war bei dir die Situation mit dem Tischflip? Wie kam es dazu?
Das war in der Schule.
Kann ich mir vorstellen, richtig ausgerastet.
Richtig,
ne?
Ausgerastet, ja. Es war so ein Typ aus meiner Klasse, der mich irgendwie gehänselt hat. Und da sind zwei Sachen passiert. A, ich habe ihm eine 0,5 Liter Dose Cola gegen den Kopf geworfen, die gerade geöffnet war. Und noch den Tisch.
Flasche oder Dose? Was sagtest du?
Eine Dose, 0,5 Liter Dose. Trotzdem voll, ja. Ein ziemliches Geschoss auf jeden Fall.
gute Hülse, ja.
Und einen Tisch umgeschmissen. Es gab überraschenderweise keinen richtigen Ärger. Und der Typ hat auch nicht gepetzt. muss ich sagen.
Klar, auf der Waldorfschule sind die Leute etwas laxer, was das angeht. Wahrscheinlich hatten die Angst vor dir, so von wegen, Alter, wenn wir dem jetzt noch eine Strafe ausdrücken, wer weiß, was der als nächstes macht, ey.
Das ganze Schulgebäude umkippen. Mit bloßen Händen.
Ja, auf jeden Fall. Es wäre nicht das erste Mal. Berlin, die Schulen, ja, wird viel zu wenig drüber gesprochen, aber das Thema wird jetzt wieder hochgebracht mit der Simons Schulerinnerung.
Bei Gear of the Dark.
Wie hieß deine Schule? So, war das in der Grundschule? War wahrscheinlich in der 10. Klasse oder
nee,
so,
das war tatsächlich in der Grundschule. Ich glaube, 6. Klasse. Grundschule hieß Grundschule am Brandwerder, Oberschule hieß Bertolt-Brecht-Oberschule.
Bertolt Brecht. Bei mir war das tatsächlich 1. bis 4. Klasse war Grundschule und 5. und 6. war bei uns in Bremen, nannte sich das zu der damaligen Zeit Orientierungsstufe, wo darüber entschieden wurde, ob man aufs Gymnasium kommt, Realschule oder Hauptschule. Und dann gab es einfach eine Empfehlung am Ende. Ich habe natürlich, wie du dir denken kannst, eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, totaler Streber. Wie ist das bei dir gelaufen, Simon?
Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule tatsächlich.
Ist auch cooler.
Ja, geht so. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viele Tadel bekommen, immer so für Mist, weil ich mich auch viel mit Lehrern angelegt habe. Es ist so, weißt du, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich auch irgendwie in diesem Selbstständigkeitsloop drin bin, aus dem ich auch, ja, der mich einerseits stresst und auf der anderen Seite will ich nicht raus, weil ich ganz große Probleme habe mit Hierarchie und wenn irgendwas nicht fair ist, dann reiße ich immer sofort mein Maul auf und das ist natürlich weder Lehrer noch wahrscheinlich die Chefetage eines Corporate Jobs mögen das sehr gerne und ja, hat mir viele Tadel eingebracht und andere Probleme.
Ja, eigentlich passt es hervorragend zum heutigen Thema. Es kommt alles nicht, unser gegenseitiges Ausfragen hier kommt ja nicht von ungefähr, sondern wir wollen heute über etwas reden, über das wir eigentlich schon mal gesprochen haben. Und zwar ist es fast 2 Jahre her, da haben wir eine Folge gemacht, die hieß DIY or Die. Mhm. Da haben wir uns darüber unterhalten, das war Folge 18, Alter Simon, das ist fast 2 Jahre her, zwei, glaube ich, oder ich weiß, vielleicht auch 3 Jahre, es ist, ich glaube, es war 21, also es ist ja, siehst du, es ist fast 3 Jahre her, ist noch viel krasser so, ne?
Ich guck mal nach,
mittlerweile, mittlerweile sind wir schon ein gutes Stück weiter und wer hätte gedacht, dass der Podcast sich so lange hält, also nochmal danke an alle, die zuhören. Auf jeden Fall haben wir eine Folge gemacht, die hieß DIY or Die. Und da haben wir uns darüber ausgelassen, beziehungsweise lange, lange darüber diskutiert, wie wir eigentlich da reingerutscht sind, irgendwie immer eigentlich alles selber zu machen. Mhm. Und das ist auch total super. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir die letzte Folge, über die ich mich jetzt gerade beziehe, nochmal angehört. Und ich glaube, du auch. Und da haben wir das eigentlich ziemlich, ziemlich genau aufgedröselt irgendwie, was man eigentlich alles so macht und was wir eigentlich alles immer so alleine machen und wie man da eigentlich überhaupt in die Situation gekommen ist, dass man das eigentlich alles alleine machen muss, / alleine machen will. Das muss nämlich fairerweise dazu gesagt werden. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Wochen, wir haben ja offen und ehrlich darüber gesprochen, das hatten wir immer schon mal wieder das Thema, dass man einfach das Gefühl hat, an viel zu vielen Fronten gibt es viel zu viel von zu viel zu tun. Und das betrifft natürlich nun nicht nur dich und mich, sondern auch viele andere Leute, die ich kenne, denn in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und das geht dir, glaube ich, ähnlich, gibt es gar nicht so überraschenderweise ganz, ganz viele Leute, die auch selbstständig sind, beziehungsweise die komplett ihr eigenes Ding machen, als Künstler oder als Unternehmer oder Restaurantbetreiber oder sonst was. Und ich habe das Gefühl, dass ich von diesen Leuten insbesondere und sehr, sehr häufig höre, dass sie halt einfach an einer kompletten, also am Rand des Wahnsinns stehen, so, ne? Und wir haben uns jetzt darüber unterhalten, du bist von deiner US-Tour gekommen, dir ging es auch körperlich sehr schlecht. Körperlich muss man ja sagen, ist ja oft auch immer nur ein Symptom, wenn es irgendwie von anderen Sachen irgendwie zu viel ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir das eigentlich nochmal ein bisschen beleuchten wollen. Und diese heutige Folge heißt dementsprechend, Simon,
DIY and Die.
DIY and Die. Das ist richtig. Denn die Frage ist, wo sind die Grenzen von DIY? Wie viel kann und will man sich noch zumuten in unserem biblischen Alter, was wir jetzt mittlerweile haben? Und was sind die Vorzüge, was sind die Nachteile und wie viel geht überhaupt noch? Richtig, Simon?
Ja, da sagst du was Wahres. Ich kenne natürlich auch viele Leute, die irgendwie so ihr eigenes Ding machen und gar nicht aufhören können zu rotieren irgendwie. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Krux. Und ich glaube, bei uns allen kommt ja auch noch dazu, dass wir, oder bei vielen Leuten, die ich kenne und die du sicherlich kennst, dass wir Sachen tun, für die wir auch Leidenschaft haben. Und dann vermischt sich so dieses, ja, diese drögen Arbeitspflichten vermischen sich dann natürlich mit der Leidenschaft und das macht es teilweise echt schwer aufzuhören. Es macht es schwer aufzuhören zu arbeiten und ich erwische mich so oft dabei, dass ich irgendwie am Sonntag denke, boah, ey, ich will endlich, also ich habe so ein es nagt so in mir, dass ich am Wochenende nicht richtig gearbeitet habe oder so, ja, und dass ich dann unbedingt Montag früh um 8 muss ich dann hier oben in meinem Büro sitzen und unbedingt loslegen, so, sonst kriege ich eine Krise, so, ja, und ja, und das hat manchmal gar nicht mit spezifischen Aufgaben zu tun, die vor mir liegen, von denen ich weiß, die muss ich Montag um 8 erledigen, sondern es hat viel damit zu tun, dass es eben einfach auch Sachen sind, für die ich mich begeister und die ich machen will. Aber es ist so ein Drahtseilakt auf jeden Fall, ein schmaler Grat. Ein
schlechtes Gewissen, also bei mir zumindest. Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite nur oder mein einziger Motivator ist halt auch ein schlechtes Gewissen. Du sagst natürlich ja, wir machen das, was wir machen, machen wir total gerne und das stimmt auch. Also, ne, das ist natürlich ich begreife das als ganz großes Geschenk, dass ich freiberuflicher Musiker sein kann und darf und bin. Aber manchmal, wie bei jeder anderen Arbeit auch, es ist ja auch bis zum gewissen Grad, also nicht bis zum gewissen Grad, und es ist ja komplett, und das weißt du ja selber auch von dir, es muss ja am Ende des Tages irgendwie was rumkommen, sonst kann man die Miete nicht bezahlen, sonst kann man sich kein Essen kaufen und solche ganzen Geschichten. Also ich glaube, man kann das alles drehen und wenden, wie man will. Am Ende ist es auch Arbeit und zu viel Arbeit ist halt immer irgendwie scheiße. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der ersten Folge, die wir über das Thema gemacht haben, dieses DIY or Die, viel, viel darüber gesprochen haben, wie wir das so alle alleine aufziehen, wie wir alles selber machen und so. Und das haben wir jetzt gar nicht vielleicht, ich will nicht sagen beweihräuchert oder so, aber ich glaube, hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren mir so ein bisschen bewusster geworden ist, dass das halt auch alles seine Grenzen hat. Und so cool DIY auch ist, so vom Spirit her, ich glaube, vielleicht hat das auch irgendwie, ist es dem Alter geschuldet, dass man einfach so merkt, wo liegen die eigenen Grenzen. Und ich finde, ein interessanter Satz, ich glaube, der fiel ziemlich am Anfang der Folge, über die wir uns hier gerade oder auf die wir uns beziehen, dass es ein wahnsinniger Irrglaube ist, dass selber machen billig ist. Und das fällt mir in letzter Zeit auch wieder auf, dass man halt wahnsinnig viel Zeit in Sachen investiert, und das kennst du bestimmt auch, und Sachen macht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war beim DIY-Aspekt immer ein ganz großer Antrieb so, hey, ich kann damit Geld sparen und ich kann mir eventuell Sachen leisten, die ich sonst überhaupt nicht machen könnte. Zum Beispiel in teure Studios gehen und solche ganzen Geschichten. Oder mir eine große Crew leisten oder dies machen, das machen oder jenes machen. Und mir fällt immer mehr auf, dass auch Geld sparen langfristig seinen Preis hat.
Ja, das ist natürlich nicht ganz falsch. Ich sag mal so, es ist schon irgendwie wahr, dass man natürlich, dass mehr Geld hängen bleibt, wenn man Sachen selbst macht. So, das habe ich jetzt, wenn man sich mal auf die Band, wenn wir uns jetzt mal aufs Musikerdasein, auf die Band bezieht, auf jeden Fall hat sich das rauskristallisiert, dass das jetzt, als wir unsere Nightmare-Platte selbst rausgebracht haben, dass da auch mal wirklich Kohle hängen geblieben ist, wo man echt sagen kann, so, okay, cool, das ist jetzt mal ein wirklich ordentlicher Bonus, so ein guter Jahresbonus irgendwie. Und das hatte ich früher mit W-Farm, wo wir jedes Jahr getourt haben, irgendwie bis zum Abwinken, 100 Shows gespielt haben und so weiter und so fort, hatte ich diesen Effekt weniger. Und da ist auch gefühlt weniger hängen geblieben. Und noch schlimmer wurde es, als wir mehr Sachen abgegeben haben. Wir haben es versucht mit Managern zum Beispiel, ja. Und das hat Geld gekostet erstmal. Und dieses Geld, was es kostet, wird nicht immer sofort umgewandelt in neue Gelegenheiten, die einem dann mehr Kohle einspielen. So, also deswegen, es ist schon irgendwie richtig, aber auf der Kehrseite ist mir jetzt auch aufgefallen, gerade auch mit dem Nightmare-Album-Release letztes Jahr, und es vermischt sich natürlich unpraktischerweise sehr auch mit meiner Labelarbeit, dass ich dann, also ich habe das Gefühl, ich habe 2023 eigentlich jeden Tag 11 Stunden gearbeitet. So jeden Tag.
So eigentlich. Ja.
Und dann,
das klingt total romantisch,
ist es aber nicht. Nee, ist es überhaupt nicht. Vor allem für diese Zeit, die da reingesteckt wird, ist natürlich das Geld am Ende des Tages wieder eher lächerlich, wenn man das so in dieses Verhältnis setzt. So, ja, es ist mehr hängen geblieben, aber es ist natürlich auch so unfassbar viel mehr Zeit und Arbeit reingeflossen, wo man schon sich eingestehen muss, dass es keine faire Vergütung ist, zumindest. So könnte ich es jetzt am neutralsten ausdrücken. Und ja, und man hat natürlich dann auch diverse Verschleißerscheinungen, die dann auftreten. Und ja.
Die da sind.
Die Verschleißerscheinungen sind ganz unterschiedlich. Also als wir mit dem Album-Release durch waren, als die Platte endlich raus war, saß ich im Proberaum oder bei Keith im Studio, wo wir geprobt haben, und meinte so, ey, weiß nicht, ob ich das nochmal machen will. So, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht in dem Rahmen. Aber es ist auch teilweise meine eigene Schuld, weil ich fast alles alleine gemacht habe an dem Release. Also wirklich, wir haben ja schon versucht, es so professionell zu machen auf so einem Level, dass wir fast alles machen, was ein Label auch machen würde. Wir hatten eine ordentliche PR-Agentur, wir hatten eine Marketing-Agentur, die für uns dieses Gedöns halt alles geregelt hat. Aber diese ganze Kommunikation mit allen, dieses ganze Koordinieren von allem und dann auch noch Presse habe ich auch alles selber gemacht. Also es ist so, ich habe mir das irgendwie alles selbst aufgeheizt und ich sag mal so, das Mindeste ist, dass wenn wir das nächste Mal, falls wir in diesem Rahmen wieder eine Platte veröffentlichen, dass das auf jeden Fall eine viel krassere Arbeitsteilung geben muss in der Band. So. Und dafür kämpfe ich momentan auch schon in kleineren Sachen. So. Ich zähle den Merch jetzt nicht mehr selbst. So. Aber das muss ich dann auch, nachdem ich das jahrelang alles selbst gemacht habe, muss ich jetzt erstmal ein anderes Bandmitglied davon überzeugen, dass das jetzt seine Arbeit ist. So. Ja, und da gibt es schon auch ein bisschen Widerstand. Ja, und dann merken, ich meine, die merken auch, argumentativ kann man dagegen nichts sagen. So. Die Arbeit muss gemacht werden. Es kann nicht erwartet werden, dass ich alles mache. Aber erstmal so, wie, hä, hast du noch nicht gemacht oder wie? Und ich meine, ja, nö, habe ich nicht. So, weißt du? Also das ist halt, das ist auf jeden Fall das Mindeste. So, die Arbeitsteilung muss anders aussehen, damit ich mich nicht komplett ausbrenne an der Sache. Und ich habe mich schon nach dem Album-Release ausgebrannt gefühlt. Dann, und das ist da, wo es auch tückisch wird und wo man sich selbst manipuliert, ist das Album extrem gut gelaufen, gerade dafür, dass es DIY war. Wirklich unfassbar. Ich hatte noch nie so eine gute Release-Erfahrung, also wo auch der Feedback-Loop so intens ist sozusagen. Und das, da kriegt man natürlich erstmal das Gefühl, das entschädigt einen. Aber es ist, aber ob das wirklich wettmacht, diesen ganzen Verschleiß, den man sich angetan hat in den Wochen und Monaten davor, ist eine andere Frage und die beantwortet sich so langsam.
Finde ich einen extrem wichtigen Punkt, dieser Sand des Erfolges, der einem da in die Augen gestreut wird, ne? Dass man, ich kann mich erinnern, bei der letzten Manta-Platte, die kam ja 22, wir sind da in Deutschland mit auf die 2 in die Charts gegangen und das ist in dem Moment, ey, dann trinkst du ein Bier und freust dich und so, aber ich kann mich erinnern, dass ich kaum Freude gespürt habe, weil die Arbeit einfach so apokalyptisch war im Vorfeld und B, ist es dann halt auch selbst, wenn man, natürlich ist das eine große Entlohnung und eine Belohnung und es entschädigt auch irgendwie für den ganzen Stress, aber ich finde es auch sehr wichtig, dass du ansprichst, dass man sagt, dass es tückisch ist und dass es irgendwie Augenwischerei ist, weil es macht ja die ganzen seelischen und körperlichen Strapazen überhaupt nicht wett und auch den Preis, den man langfristig dafür zahlt. So, ne? Man hat da ja von echt viele Narben davon getragen. Vielleicht bin ich auch weicher als anderes, glaube ich nicht. Eigentlich denke ich immer sogar eher, dass ich mir mehr zumute als andere, aber ich glaube schon, dass man sich dann ja irgendwie sowohl im Kopf als auch im Körper Narben zufügt, die nicht so einfach weggehen. Ne? Von so einfach absoluter Überstrapazierung der eigenen Person. Und ich kann mich erinnern, also was bringt dir das, wenn du ein neues Album rausbringst, über das du dich eigentlich als Musiker, als Künstler total freuen solltest und da stolz drauf sein solltest und am Ende sitzt du irgendwie mit deinem Kumpels im Proberaum oder im Studio und hörst das oder siehst das oder denkst darüber nach und du möchtest einfach nur kotzen. Es ist eigentlich kein geiles Gefühl.
Ja, ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich kotzen wollte, ne? Das muss ich schon natürlich...
Ich übertreibe
bewusst.
Nee,
klar. Ja, aber es ist schon auch ein... kein unfairer Punkt, denn ich bin mir sicher, es geht Leuten auch so, dass die das dann wirklich überhaupt nicht weder hören noch sehen können, was sie da...
Mir ging das so, ja. Also ungelogen, mir ging das so. Ich konnte es nicht ertragen.
Ja, und das natürlich dann auch irgendwie mit einer gewissen Tragik verbunden, weil am Ende des Tages, mir ist es, und da bin ich als Mucker auf jeden Fall so extrem egoistisch, am Ende des Tages ist mir in allererster Linie wichtig, irgendwie Kunst zu machen, die mich persönlich auch total abholt. Und wenn ich mich selber so verausgabe, dass ich das nicht mehr, diesen Effekt nicht mehr kriege und das nicht mehr aus der Musik rauskriege oder aus dem Ergebnis rauskriege, dann wird es auf jeden Fall haarig so. Und ja, man muss natürlich sagen, an dieser Grenze schwimmt man schon auch immer so ein bisschen vorbei, gerade wenn es so anstrengend wird.
Ich habe für mich entschieden, dass wenn wir mit Manta nochmal eine offizielle Platte rausbringen, dass ich natürlich, und das es steht völlig außer Frage, dass ich mir bei der Musik, bei den Texten, beim Artwork immer absolut das Mindeste, da habe ich ja auch große Erwartungshaltung an mich selber und an die Band, das Absolute rausholen werde und mir einfach Mühe geben werde, was die Musik betrifft. Die ganze krasse Arbeit drumherum, und das hat man bei der letzten Platte auch gemerkt, die zahlt sich halt einfach in so vielen Belangen einfach nicht aus. Das ist einfach so viel Kopfstress und Kopfgeficke und Rennerei und so. ich werde diese typischen, das musst du machen und du musst jetzt irgendwie 800 Interviews geben und du musst das machen und jenes machen und irgendwie 3 total aufwendige Videos und hast du nicht gesehen. Ich werde das nur noch bis zum gewissen Grad mitspielen. Ich habe das für mich ganz, ganz fest entschieden. Und wenn dann halt einfach davon weniger verkauft werden als von den Vorgängeralben, dann ist mir das gelinde gesagt egal. Also das meine ich auch so, wie ich das sage, weil ich weiß, ich habe mir mit der Musik Mühe gegeben und das ist für mich alles, was zählt, denn finanziell ist das Plattenverkaufen für mich eh kaum spürbar. So, also das ist, ne, das ist, also im Vergleich zum Live- und Merchandise-Geschäft und solche ganzen Geschichten, und ich habe einfach keine Lust, mich mehr an so einer Platte, ey, das war für mich immer mein heiligstes Gut, mein größtes Baby in meinem Leben, Platten zu produzieren, Platten aufzunehmen und Songs zu schreiben, und ich habe einfach überhaupt keine Lust, mir das kaputt zu machen, und ich merke, dass ich irgendwie in den letzten Jahren sehr, sehr nah dran war, dass ich einfach überhaupt keine Lust mehr habe auf das ganze Spiel. Und wir haben jetzt schon wieder neue Sachen aufgenommen. Mal sehen, was daraus wird. Aber schon im Aufnahmeprozess, und da haben wir in der DIY or Die Folge vor 3 Jahren auch schon drüber gesprochen, auch der ganze Aufnahmeprozess sieht bei uns komplett anders aus. Ich habe viel mehr zugelassen, in andere Hände abzugeben. Ich nehme nicht zu Hause, ich mache nur die Vocals so zu Hause. Wahrscheinlich. Aber alles andere haben wir halt einfach, weil ich keine Lust auf den ganzen Stress und auf diese. Ja, ich werde dann ja auch immer so manisch und davon völlig besessen. Du warst ja mal bei mir zu Hause, als das ganze Haus verkabelt war und überall Boxentürme standen. Das ist dann ja nicht eine Woche so, sondern monatelang. Und deswegen sind wir diesmal ins Studio gegangen und haben halt einfach original alles live, also wirklich live eingespielt. Und was dann nicht aufgenommen wurde, wurde dann halt auch nicht aufgenommen. So, fertig, aus. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass man den Fehler als Pinselstrich akzeptiert und dass man auch sagt so, ey, du kannst halt nicht alles machen. So, das ist eine Momentaufnahme von eurem geistigen, künstlerischen Output, den ihr gerade habt. Und ich finde, das ist total super geworden, weil das natürlich apokalyptisch rustikal ist und völlig auf die Glocke und ganz, ganz, ganz anders und halt eben überhaupt nicht ausproduziert und so. Mir gefällt das total gut. Und das war für mich oder für Irinsch auch, für uns beide eine bewusste Entscheidung. Wenn wir nochmal aufnehmen, ja, dann machen wir das nicht wieder ein monatelanges Ding, ein totales Szenario, wo wir dann irgendwie hin und her fliegen zwischen Deutschland und Amerika und Session hier, Session da und Overdubs gelöt und bitte 8 Wochen mischen und so. Sondern es war ganz klar, wir machen das quick und dirty. Und wir nehmen das nur in einem Studio auf. Das ist hier bei meinem Kumpel Ryan, das ist der Mischer von Hot Water Music, der hat hier ein kleines Studio in Gainesville. Wir gehen da rein, über Nacht und kloppen irgendwie, was weiß ich, 10, 12 Songs ein. Und das ist es. So, und damit entweder finde ich das geil oder nicht. Und bisher finde ich das sehr geil, aber es war von Anfang an klar, dass wir uns nicht wieder in so eine komplette riesige Produktionsspirale reinbegeben werden und dass ich auch beim Mischen nicht mehr dabei sein will, weil ich einfach so besessen davon werde, Alter, weil mir der Snare-Hall ist mir dann etwas zu lang oder zu kurz oder so, und ich verliere mich da drin gänzlich. So, also ich freue mich darauf, komplett mich rauszuhalten.
Ja, ich bin davon auch größerer Fan geworden in gewissen Sachen. Ich habe zum Beispiel bis auf wenige Ausnahmen in den letzten Jahren auch fast alles meiner Bands irgendwie gemastert, Vinylmaster gemacht und so weiter und so fort. Da habe ich auch die Lust dran verloren. Und das ist ja auch dann immer, weil es geht mir dann genauso. Ich habe dann bei der eigenen Band fällt es einem auch immer schwerer, finde ich, noch eine, weil man eben, ja, weil du, wie du gerade sagst, du verlierst dich da drin so sehr, dass es total schwierig ist, objektiv zu sein. Und dann objektiv, ob du objektiv einen guten oder schlechten Job machst, finde ich, ist ein Riesenunterschied zwischen deiner eigenen Band oder als wenn du mal für jemand anderen was machst, wo du die Distanz hast, dass du dir das einfach anhören kannst. Ja, wo du kannst es dir einfach anhören, die Musik bedeutet dir vielleicht sogar nichts, ja, an der du arbeitest, und es geht dir wirklich nur darum, den bestmöglichen Sound aus irgendwas rauszuholen. Aber wenn du an deiner eigenen Mucke sitzt, dann kannst du diesen Abstand überhaupt nicht haben, so.
Ey, um das nochmal ganz klar zu machen, Simon, so, du wirst das kennen, dir muss ich das nicht erklären. Aber für alle Leute, die sich da kein Bild machen, also bei mir, ich bin wirklich so besessen dann davon, das ist nicht mehr lustig. Ich wach dann nachts auf. Ich kann nächtelang nicht schlafen. Ich wach dann nachts auf und muss morgens um 3 aufstehen, weil ich das Gefühl habe, ich muss ins Studio gehen oder ich muss irgendwie, mir fällt gerade was ein oder ich muss eine Skizze aufnehmen oder irgendwie sowas. Das ist halt auch so weit außen, so durchgepeitscht, dass das nicht mal mehr lustig ist. Also das ist wirklich so nah am Wahnsinn. Und ja, also ich habe bei der letzten, und ich bin schon eh ein dünner Typ so, ne? Ich habe bei der letzten Manta-Produktion, habe ich glaube ich 10 oder 12 Kilo verloren. So, weil ich halt einfach auch dann einfach nicht mehr gegessen habe und so eine Scheiße. Also es ist wirklich abartig gewesen. Und diesmal haben wir das viel besser in den Griff gekriegt. Wir haben uns hier in Florida getroffen, Irinsch und ich, und wir haben auch endlich mal wieder so zusammen Musik geschrieben, so, ne, halt einfach so aus einer Jam heraus. Wir sind bei mir in eine Scheune gegangen und haben halt einfach gespielt und gesagt, das ist geil, lass es genau so aufnehmen. Und früher hatte ich immer so, ja, ich habe hier jetzt 25 Riffs, da mache ich einen Song draus und dann muss ich noch das und das und so. Das ist, ich weiß nicht, ob das dann besser wird. Ich glaube auch gar nicht, dass das schlechter oder besser, das ist für mich die richtige Kategorie, um das zu messen. Es wird anders. Aber mir geht es damit einfach viel, 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 viel besser.
Ja, verstehe. Ja, wir sind natürlich jetzt gerade in der etwas anderen Lage, dass wir jetzt gerade die neue Platte anfangen zu schreiben und schon natürlich wieder sehr viel selbst machen. Und bei uns ist Platte schreiben natürlich auch immer viel mit schon Aufnehmen verbunden. Ja, das ist einfach so, weil die Setups dafür da sind. Auch da habe ich große Schritte zurückgemacht, weil ich mein Büro hier auch gar nicht mehr so eingerichtet habe, dass ich hier großartig Audioarbeit machen kann. Klar habe ich ein Interface, klar kann ich da Gitarre reinspielen und es okay aufnehmen, aber ich habe hier nicht mal mehr vernünftige Monitorboxen jetzt zu stehen, einfach weil die Platz wegnehmen und ich darauf keinen Bock habe mehr und andere Sachen mehr Zeit verschlingen. So, aber ich merke dann aber auch, und das ist auch so ein bisschen die Krux daran, wenn man Sachen selbst macht, in der Band oder auch andere Leute in der Band hat, die selbst Sachen selbst machen. Es kann auch anstrengend sein, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der quasi der andere Audio-Engineer in deiner Band ist und der so ganz bestimmte Arbeitsweisen hat, die für dich nicht unbedingt kreativ zuträglich sind. So, ja, und der nicht, weil das ist ja dann auch so ein Ding. Man kann ja auch, das kennen wir ja selbst auch, nicht aus seinem Habitus ausbrechen, ja, sondern man macht die Sachen dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise und das funktioniert nicht immer für alle anderen, die da vielleicht mitmachen müssen, so, und ich merke das jetzt gerade, wenn wir Sachen teilweise aufnehmen und so, ist so eine gewisse Inflexibilität auch bei Keith zum Beispiel gibt, weil der einfach Sachen auf eine ganz bestimmte Art und Weise macht. Und da denke ich dann schon manchmal auch so, ja, wäre vielleicht geiler, jetzt einfach ins Studio zu gehen und mit einem Engineer zu arbeiten. Und wenn man wirklich nur Musiker sein kann, weil das kann man ja nicht, wenn man DIY auch aufnimmt und produziert. Du kannst ja nicht nur Musiker sein. Aber gleichzeitig ist es auch einfach so, ich muss es leider sagen, wir sind noch an dem Punkt, wo wir uns die Kohle, die hängen bleibt, dann lieber am Ende des Tages selbst in die Tasche stecken. Und don't get me wrong, es wird ja immer noch teuer, jemanden fürs Mixing zu bezahlen nachher. So, weißt du, und was da nicht alles noch gemacht werden muss. Also Geld ausgeben tun wir ja dann trotzdem, aber sich dann ja vorzustellen, man würde jetzt ins Studio gehen für, keine Ahnung, eine Woche, um Sachen einzuspielen. Diese Kohle, keine Ahnung, die haben wir dann auch nicht so. Und man ist dann auch so ein bisschen dazu gezwungen, Sachen DIY zu machen. Und das hat natürlich wieder seine Tücken.
Tücken und natürlich aber auch eine Berechtigung, kann ich verstehen. Und bei Irinsch und mir war das jetzt mit dieser Platte ganz klar, ey, wir wollen das so. Und da haben wir halt gesagt, ey, wir machen das in so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Gehen ins Studio, bauen das auf und kloppen das alles live ein. Und das, was denn nicht aufgenommen ist, gibt's halt nicht. Fertig aus, ne? Das ist natürlich ein komplett anderer, extremer Ansatz, als ihr ihn jetzt gerade fahrt und ne, also wir haben auch, also viel Songwriting passierte wirklich original in den 30 Minuten vor der Aufnahme noch so, ja ey, was ist mit dem Song, ja okay, lass mal so spielen, irgendwie schocken, ich lass mal das irgendwie doppelt so lang spielen und hast du nicht gesehen, und das ist jetzt so. Und wir haben uns nicht nur irgendwie mit der Arbeitsweise limitiert, dass man irgendwie sich nur ein ganz kleines Zeitfenster gesetzt hat und das in andere Hände gegeben hat, das aufzunehmen, sondern, also das wird jetzt so ein bisschen detailliert und nerdig, aber ich meine, Bands, moderne Bands, du nimmst ja ein Mehrspurverfahren auf und nimmst viele Spuren auf, dann diese Spuren mischst du dann zusammen, damit irgendwie eine schöne Platte rauskommt. Also ich kann mich erinnern, dass bei der letzten Manta-Platte waren allein die Basic-Gitarrentracks. Nur die Stereo-Gitarre links, rechts und mit dem Bass dazwischen waren, wenn ich diese Saiten angehauen habe, in meinem Setup, wie ich das alles aufgebaut habe, waren schon allein 10 Spuren. Es waren an jeder, pass auf, halte ich fest, das waren auf je, ich hatte links und rechts eine 4x12er, da waren jemals 3 verschiedene Mikrofone zusammen, die ich dann nachher zu einem Signal zusammengemischt habe, aber alles einzelne Spuren. Dann war ein Stereo-Raummikrofon und in der Mitte waren 2 Bassspuren. Das macht mal eben 10 Tracks. Diesmal haben wir die ganze Platte auf 12 Spuren gemacht. Die ganze Platte, inklusive Gitarre und Schlagzeug. Und das ist natürlich total geil, weil so Limitierung ist halt auch extrem, fördert die Kreativität massiv. Aber ohne jetzt so sehr in das Technische abschwenken zu wollen, es geht vor allen Dingen auch um das Zeitfenster, was wir aufwenden wollten. Wir wollten halt einfach quick and dirty rein, raus machen und ja, und das hatte wunderbar geklappt. Also mir gefällt das alles sehr, sehr gut, weil es halt einfach total rustikal ist und viel wichtiger ist, für sich die geistige Haltung zu schaffen oder eine Entscheidung zu treffen, dass man sagt, ey, ich will mich davon nicht mehr überwältigen lassen. Na, weil es kommt ja trotzdem noch viel Scheiße zu. Ich hatte jetzt halt gerade heute wieder ein Meeting mit dem Label, mit Metal Blade in diesem Fall. Und da diskutierst du dann über die mögliche Option, eine neue Platte zu machen. Und dann kommt's natürlich, ja, was ist mit Videos? Was ist mit Fotos? Was ist mit Artwork? Und da vergeht einem dann ganz, ganz, ganz schnell dann die Lust wieder, weil man merkt so, Alter, da hängt dieser riesige Rattenschwanz dran. Und da muss ich mir auch noch eine Strategie überlegen, wie ich da Hardball spiele, wie ich das einfach klar kommuniziere. Ey, wenn sich um die und die und die Aspekte niemand anders kümmert, dann werden die halt einfach nicht abgeliefert. Das verspreche ich euch allen in die Hand. Ich werde nicht mehr um die Welt fliegen und mir 3 Videos, wie sagt man, Konzepte oder so aus dem Arsch ziehen und das alles organisieren und so. Es wird nicht passieren. Ich liefere Musik ab und ich liefere ein Albumcover ab. Und bastel irgendwie das Artwork zusammen, so wie ich mir das vorstelle. Das war's. Und wenn das nicht reicht, dann ist es schade, aber also versteh mich nicht falsch, ich werde natürlich trotzdem extrem viel Mühe in eine mögliche, ist ja noch nicht mehr entschieden, neue Platte und Veröffentlichung stecken, aber ich werde mich dafür nicht mehr kaputt machen, weil es am Ende des Tages, ganz, ganz am Ende des Tages, ist es wichtig, dass ich und Erin Spaß dabei haben und wir stolz auf das sind, was wir machen und das Ganze drumherum sollte einen nicht kaputt machen.
Ja, da ist natürlich was dran. Gleichzeitig hast du natürlich, wenn du die Sachen dann DIY machst, natürlich die neben all den Tücken, aber natürlich auch die Entscheidungshoheit darüber, wie diese Sachen erledigt werden. Es ist natürlich, es gibt eigentlich.
Die nehme ich mir natürlich trotzdem raus.
Ja, aber ich sag mal, es gibt keinen Bittsteller. Ja, es gibt keinen Bittsteller, der jetzt von dir exakt erwartet, diese, ja, gewisse Sachen eben abzuarbeiten. Das kann man sich natürlich als Band vielleicht über eine gewisse Zeit erarbeiten und an dem Punkt mögt ihr sein. Aber normalerweise, sage ich jetzt mal, für viele Bands, ist es schon so, das Label braucht das, das, das und das und erwartet auch verschiedene Sachen von dir und dann musst du die schon auch liefern, wenn du willst, dass die Zusammenarbeit irgendwie fruchtet, so sage ich meine.
Das ist mir natürlich klar, aber es ist ja schon so, dass du halt, also was heißt, ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann, aber ich habe das schon sehr, sehr klar kommuniziert, so von wegen, ey, wir hatten das Thema ja auch, wir hatten Thema Musikvideos vor nicht allzu ewiger Zeit und haben halt auch festgestellt, ey, es ist mittlerweile gefühlt den Leuten scheißegal, was die gucken. Ist das irgendwie ein animiertes, sogenanntes Lyric-Video, hat genauso viele Hits wie so ein kleiner Film, den du machst für viel, 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 viel Geld. So, ne, und das ist halt ein Spiel, was ich einfach nicht mehr mitspielen will. So, ich habe einfach keine Lust, so kurzfristige Werbetrailer zu schaffen. Das nervt mich. Ich mache eine coole Platte und dann mache ich das drumherum und dann halt einfach auch nur so viel, wie man halt eben machen kann. So, ne? Also so viel, wie man körperlich und geistig halt eben auch aushält. Das ist ja, man setzt sich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher die Grenzen einfach selber setzt und es ist halt auch immer, okay, man hat jetzt ein großes Label im Rücken, aber bei uns ist das ja so, dass wir trotzdem immer gefühlt also außer diese Business-Sachen, wie wir stellen jetzt natürlich nicht den Vertrieb und wir lassen auch nicht jetzt wie du die Platten, also ich gebe jetzt nicht den Pressauftrag selber ins Presswerk, aber die ganze Arbeit drumherum machen wir ja trotzdem selber im Normalfall. Da kommt ja jetzt nicht einer vom Label. Und es gibt bei Manta auch kein Management oder so, was ankommt und sagt so, ja, wir haben hier jetzt irgendwie diverse Fotografen für euch schon gecastet, die für euch Bandfotos machen können. Dann haben wir hier 27 Videoskripte, sucht euch da bitte irgendwie eins von aus, was euch gefällt und so. Dann haben wir diverse Produzenten irgendwie schon angescheckt, die kosten das und das. Die würden ja, das muss ja trotzdem alles selber stemmen. So, ne? Also da ist der Unterschied jetzt nicht so riesig, glaube ich. Und ich habe nur für meinen Teil entschieden, dass ich mir ganz klar im Vorfeld Grenzen setzen möchte.
Ja, wie gesagt, man kann sich das natürlich als Band auch erarbeiten. Ich bin mir sicher, dass ein Label nicht Slayer sagt, was Slayer zu tun haben, sondern Slayer machen, was sie wollen. So. Aber ist natürlich auch immer so ein gewisses, ja, muss man sich halt irgendwie auch hocharbeiten. So. Und an diesem Punkt sind, denke ich, viele jüngere Bands oder neuere Bands oder auch einfach kleinere Bands auf großen Labels, ja, irgendwie natürlich an diesem Punkt muss man erstmal kommen.
Ganz ohne Frage, und das ist jetzt vielleicht auch etwas großkotzig, was ich sage, aber das Label hat ja auch immer die Möglichkeit, dich einfach zu droppen. Wenn euch das nicht gefällt, dann können sie einfach sagen, so ja, ihr liefert nicht genug ab, dann ist es so. Aber mir ist meine psychische Gesundheit mittlerweile einfach wichtiger als alles andere auf der Welt. Und das muss man für sich erkennen. Und aber du hast recht. Aber ich kann das auch sagen oder ich nehme mir das raus, das zu behaupten oder zu so in den Raum zu stellen, weil ich ja genau wie du die letzten 10 Jahre einfach komplett geisteskrank abgeliefert habe. So immer alles machen. Und irgendwann muss man einfach sagen, es reicht jetzt. So, weil ich kann es nicht, ich traue mir nicht über den Weg, dass wenn ich erstmal in so eine Spirale des Wahnsinns komme, ich komme dann da arbeitstechnisch nicht mehr raus. Und das ist nicht gut. Und da muss ich halt vorher dann Entscheidungen treffen und sagen so, ey, komme, was wolle, das kannst du nicht stemmen. Und deswegen musst du dich selber schützen, indem du halt einfach ganz klare Grenzen aufziehst.
Ich denke,
und dann, ganz kurz, als letzter Satz dazu, und wenn dann das Label sagt, was mich wundern würde, ja, das reicht uns nicht, dann, sorry, dann passt es vielleicht nicht mehr. Mhm.
Ja, ist ja auch.
Nicht, dass ich das Gefühl habe, dass das passieren könnte, aber ne, also, aber ich verstehe, wenn du eine neue Band bist bei einem Label, dann willst du natürlich machen. Und ich habe das für mich entschieden, dass der Wahnsinn, den ich aufbringen müsste, um vielleicht etwas mehr Platten zu verkaufen, nicht im Verhältnis zu der geistigen und körperlichen Gesundheit, die einem das Allerheiligste sein sollte, steht.
Nee, das ist natürlich richtig. Ich denke, es hat auch viel damit, ja, mit dem von dir erwähnten biblischen Alter zu tun. Man hat natürlich auch irgendwie andere Energiereserven, mental wie physisch wahrscheinlich, wenn man 24 ist irgendwie. Und ja.
Ohne Frage.
Ja, und das ist natürlich auch so eine Sache, die sich dann, ich habe das jetzt beim Touren gemerkt, auch, also mal davon abgesehen, dass es mir, dass ich gesundheitlich jetzt nicht wirklich fit war auf der Tour, habe ich auch so gemerkt, oder auf beiden Touren in Europa und hier, was für ein krass unterschiedlicher mentaler Verschleiß das ist im Gegensatz zu früher. Aber früher war es halt auch so, hatte ich zwischen den Touren auch nichts. Also das sage ich jetzt gar nicht mit so einem, ja, mit einer Träne im Knopfloch oder so, sondern aber es war so, wenn ich nicht getourt habe, dann saß ich irgendwie zu Hause, habe irgendwie versucht, den Arsch an die Wand zu bekommen, irgendwie finanziell und ja, versucht irgendwie mit Mastering Geld zu verdienen irgendwie und anderem abenteuerlichen Shit so. Und da waren Touren immer der Lichtblick sozusagen, ja, rauskommen und irgendwie Gas geben so. Und jetzt ist es natürlich schon auch ein bisschen anders, dass ich glücklicherweise irgendwie über die vielen Jahre der Entbehrung irgendwie auch hinbekommen habe, ja, auch wenn es ein zweischneidiges Schwert ist, aber auch Sachen zu machen außerhalb von Touren, die mit Leidenschaften verbunden sind und die mir Spaß machen. Und dann fragt man sich schon manchmal auf einer Tour, wenn du so, ja, wie in der Tour-Recap-Folge letztens erzählt, wenn du da so eine Show spielst, wo irgendwie gefühlt 12-Jährige den Sound machen und keiner so Babys First Show-mäßig das alles abläuft und du denkst dann schon so, ja, ich könnte jetzt auch zu Hause sitzen und irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem coolen Pedal rumspielen und irgendwas machen, ja, oder was weiß ich, ich könnte auch ich könnte einfach auch
saufen.
Ja, saufen. Ich könnte alles Mögliche machen. Aber ich bin jetzt hier in San Diego in irgendeinem komischen AJZ-Verschnitt, wo irgendwelche Halbstarken ihre erste Show veranstalten.
AJZ, Alter.
Genau, im AJZ. Wo,
ich bin im AJZ San Diego.
Ja, die so ihre, ja, ihre erste Show veranstalten. Und das ist auch cool, aber ich merke so mit knapp 40 ist es dann so, okay, ist jetzt doch ein, erfordert jetzt doch ein anderes Energielevel von mir, was ich vielleicht, Reserven, die ich vielleicht einfach nicht mehr habe, 20 Jahre später. So. Ja, und ja.
Das Touren ist ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich, ne, also ich habe jetzt eben irgendwie über eine Produktion so oder über den Produktionsprozess einer neuen Platte gesprochen, was das alles so mit sich bringt. Aber Touren ist natürlich das nächste Thema. Also ich habe jetzt 2 Wochen Abstand zur Meshuggah-Tour und ich habe das, glaube ich, in der Recap-Folge erwähnt, das war definitiv die entspannteste Tour, die ich je gemacht habe. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir eine geile Crew dabei hatten. Und ich kann das einfach nicht mehr ohne Crew. Ich kann nicht, ich sag das ganz ehrlich, ich kann es nicht. Aber ich will es nicht. Ohne Crew Touren. Es kommt für mich einfach nicht mehr in Frage. Ich kann nicht... ich kann mich wirklich nur vernünftig auf die Shows vorbereiten und gute Shows spielen, wenn ich danach nicht irgendwie 8 oder 9 Stunden noch im Van sitzen muss oder davor, wenn ich nicht alles komplett alleine abbauen muss und irgendwie in den Van bringen muss, wenn ich nicht nach dem Konzert mich hinsetzen muss und jedes einzelne T-Shirt zählen muss, geht nicht, bin ich ganz ehrlich, geht nicht. Aber ey, ich sag das aber auch so, ich habe das alles 25 Jahre noch länger gemacht. So, ich bin niemandem und insbesondere ganz mir selber niemandem was schuldig und ich muss mir auch nichts beweisen und so. Aber das ist für mich noch eine andere Geschichte. Und wenn sich die Touren dann finanziell nicht abbilden lassen, dann komme ich halt nicht mit.
Ja, easy.
So, und das meine ich ganz genauso. Also ich mache jetzt, dann fahre ich da halt einfach nicht hin, dann tut mir das leid. Aber selbst wenn wir jetzt so, ne, wenn man, damit man sich mal eine Idee kriegt, so selbst wenn man spielt ein Konzert und werden ein paar tausend Euro angeboten, das klingt dann wahnsinnig viel und dann denkt man nach, okay, Flüge, Crew oder wenn man nicht mal fliegt, wenn man da hinfahren muss, Bus mieten, Benzin und so, dann, Alter, dann überschlägst du das so, so, ja, okay, das ist der Ultra-Stress und dann nachher bleibt dann da irgendwie pro Nase 250 Euro vor Steuern hängen, vergiss es.
Ja.
Da spiele ich lieber für lau, Alter, so weißt du, so für Spaß oder irgendwo oder treff mich mit Irinsch bei mir in der Scheune und wir jammen einfach, weil wir sind ja Musiker, weil wir Spaß am Musizieren haben, so, ne, und nicht, weil wir Spaß daran haben, uns kaputt zu machen und, das ist auf jeden Fall auch eine neue Erkenntnis bei mir, weil ich 10 Jahre lang gerannt bin und auch von Angst getrieben war, so dass es zu spät sein könnte oder dass wenn du nicht alles selber machst, dass es nicht genauso wird, wie du das willst oder dass wenn du nicht alles selber machst, dann bleibt nicht genug übrig, dass du deine Miete bezahlen kannst. Ja, wenn es dann nicht mehr geht, dann muss ich mir halt einen anderen Job suchen, so what, aber auch das, dieses von der Angst getrieben zu sein oder Panik getrieben zu sein, dass das irgendwie nicht funktioniert und man sich mehr und mehr und mehr aufhalst, Das ist nicht besonders smart und man zahlt am Ende immer drauf.
Ich weiß auch gar nicht, ob man in diesem, wie soll ich sagen, in diesem ständigen Überangebot, was herrscht, ich weiß auch gar nicht, ob es auffällt, wenn man einfach mal ein bisschen weniger macht. Ich habe den Eindruck nicht so. Bei uns war so ein bisschen die Panik, und nicht die Panik, aber so ein gewisses, eine gewisse Unsicherheit, als wir die letzte Platte rausgebracht haben, so, boah, scheiße, unsere letzte Platte ist 5 Jahre her. Wir haben natürlich eine EP dazwischen gemacht, aber so Album, einfach mal so eine 5-Jahres-Pause. Und da war so ein bisschen so, ja, könnte natürlich jetzt auch sein, dass die Band einfach keiner mehr auf dem Schirm hat, so. Ja, und dann war irgendwie das Gegenteil der Fall und das war auch irgendwie eine interessante Lektion so. Also ich glaube, wenn die Leute was richtig geil finden, dann vergessen die das auch nicht zwangsläufig, selbst wenn du ein bisschen länger brauchst oder dir ein bisschen weniger Zeit dafür nimmst und auch weniger Zeit reinsteckst. Es ist, keine Ahnung, es wird nicht schlecht. Ja, es ist so.
Auf gar keinen Fall. Man muss nur selber sich halt diesen Zahn aus der Seele ziehen, dass du immer... dass man eine konstante Angst hat, irgendwie so Fear of Missing Out, dass man irgendwie zu spät kommt, dass man nicht dabei ist, dass man den Anschluss verliert. Mhm. Und natürlich in der Welt, in so, wenn es sich um Popmusik dreht und so, das mag auch alles sein, aber ich bin weder Popmusiker, noch bin ich Influencer oder Social Media Star. Wenn die Leute mich mal irgendwie dann ein paar Monate nicht zu sehen kriegen, so fucking what, das tut wahrscheinlich den Leuten genauso gut wie mir selber.
Ja, da ist wahrscheinlich was dran, ja. ich sag mal so, ich merke das auch in letzter Zeit, oder es hat sich sehr stark abgebildet bei meinem Label über die letzten Jahre, was eigentlich, also über große Zeiträume hinweg, das war, was am meisten Zeit gefressen hat. Und da muss man ganz klar sagen, also ich, ohne mir jetzt zu sehr selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich mache extrem faire Deals für meine Bands. Und das war ja auch der Sinn der Sache, warum ich das Label überhaupt gestartet habe, weil mir normale Plattenverträge zuwider waren und ich das Gefühl hatte, dass das nie auf Augenhöhe passiert. Aber gleichzeitig ist natürlich dann auch die Realität, dass natürlich nur sehr begrenzt Kohle auch bei mir selbst hängen bleibt. Und wir haben das gerade schon mal kurz angesprochen, diese Arbeitszeit, die da so rein investiert wird zum Teil. Also ich habe auch gut und gern 11-Stunden-Tage gearbeitet, nicht nur, weil ich eine Nightmare-Platte rausgebracht habe und oder so, sondern auch, weil das Label extrem viel Zeit beansprucht und ich auch da eine Zeit lang alles selbst gemacht habe. Ich habe ohne Scheiß, ich habe die Plattenlayouts für die Bands gemacht. Ich habe zum Teil, wenn die sich nichts leisten konnten, habe ich dann einen Vinylmaster für die gemacht so. Und ich habe mir das alles ans Bein gebunden die ganze Zeit so. Und ich merke, dass das auch was ist, wo einem dann auch der Spaß vergeht irgendwann. Weil dann ist es so, du machst halt irgendwie was für eine, du findest eine Platte richtig geil, du sagst, okay, ich stecke jetzt diese Arbeit hier rein, ich mache jetzt ein Layout für die, ich mache jetzt das Vinylmaster. Und dann presst du aber nur 100 Platten, weil du genau weißt, Alter, viel mehr verkaufen kannst du von so einer Underground-Band nicht. 100 Platten zu pressen ist schweinemäßig teuer. Da bleibt am Ende, selbst wenn nur einer sich den ganzen Profit einstecken würde, wäre das lächerlich, wenn man das gegen den Arbeitsaufwand hochrechnet. Aber dann teilst du diese Peanuts irgendwie, ja, teilst du diese Erdnuss in der Hälfte nachher irgendwie und machst es das ganze Jahr über zigmal und merkst dann auch irgendwann so, Alter, ey, so kann ich meine Zeit irgendwie auch nicht verbringen, so, ne? Und dann hatte ich jetzt in letzter Zeit die interessante Erfahrung, dass ich mal zwei Sachen nur digital rausgebracht habe. Und jetzt laufen die auf einmal total gut. Ja, und die Leute kaufen das auch ordentlich digital. Und dann, das ist halt auch so ein interessantes, da stellt sich jetzt die Frage so, ja, können wir da nicht vielleicht doch irgendwie Vinyl machen? Das sind dann trotzdem Platten, wo ich weiß, ich verkaufe 100 oder so. Ich habe das Gefühl, entweder ich muss die ganze Arbeit aus der Hand geben und dafür gar nichts tun, außer die Bestellung nachher abgeben. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass diese Bands gerade digital so gut verkaufen, dass am Ende des Jahres die Bilanz kaum unterschiedlich wäre, ob wir jetzt da Stunden, Tage, Wochen in so ein physisches Release stecken oder nicht. Und da muss man dann auch manchmal mit den Leuten schon auch ein bisschen diskutieren irgendwie. Oder zumindest viele dieser Arbeitsschritte auch auf die Bands abwälzen, wenn man sich damit nicht, ja, keine Ahnung, übernehmen will, weil das habe ich auf jeden Fall auch wirklich, wirklich viel gemacht. Ich habe viel, viel, viel Zeit in Releases gesteckt, in Mikropressung, und das kostet mich genauso viel Zeit wie jetzt die Pressung, die letztens ankam, wo ich 1000 Platten gepresst habe. Aber der Zeitaufwand, dieses Release von null zum Presswerk zu bringen, ist der gleiche irgendwie und kostet die gleiche Arbeitszeit so. Und da muss man auch echt aufpassen, dass man sich nicht verschleißt und dass man auch merkt, so, Alter, wenn ich das zu oft mache, vergeht mir der Spaß da dran und dann vergeht mir auch die Leidenschaft da dran so, und ich muss auch da extrem irgendwie anfangen zu haushalten, mit mir selbst, nicht finanziell, sondern mit mir selbst zu haushalten, um dass es noch ein geiler Prozess ist für alle irgendwie und dass ich daran auch nicht den Spaß verliere.
Wir hatten das Thema schon oft hier. Ich glaube, dass manchmal, und da kann auch keiner was für, aber die Leute sich nicht so richtig eine Platte machen, wie aufwendig das eigentlich ist, eine Platte rauszubringen. Du weißt es natürlich aus erster Hand, du hast ein Label, du bringst aber auch Platten raus mit deiner eigenen Band. Wir haben bei Manta auch schon mal 2020 unsere Cover, unsere EP selber rausgebracht. Und der Aufwand, darauf basierend haben wir dann hinterher den Deal bei Metal Blade unterschrieben, weil so, Alter, das geben wir uns nicht nochmal. Das war so ganz klar, weil da vorher stand ja, also, ne, weil die Platte lief ja auch echt richtig gut, das so über unser eigenes Label hier, ne, das ging ja alles gut. Aber der Aufwand war so krass, dass wir gesagt haben, so, ey, diese Idee, in Zukunft unsere Platten selber rauszubringen, vergiss es. So, ne? Also das war der ausschlaggebende Grund, warum wir dann hinterher wieder bei einem Label gesigned haben, weil es einfach ganz klar war, so, Alter, damit machen wir uns kaputt. Und du erlebst es jetzt natürlich dann auch noch bei deiner eigenen Band, bei anderen Bands, die du rausbringst, bei kleinen Pressungen, bei großen Pressungen. Und Alter, das ist einfach, man macht sich keine Platte, wie krass diese Arbeit ist, eine Platte zu releasen. Und ich rede jetzt im Moment nur davon, was bedeutet das, eine Platte zu releasen? Du musst erstmal die ganze Kohle vorstrecken, musst ja auch erstmal haben, um die Platte zu pressen. Dann ist die Platte gepresst, dann musst du dafür sehen, dass die verschickt wird. Da musst du die Platte bewerben, damit die Leute wissen, die ist da. Und es ist die ganze Zeit eine Zitterpartie. Ey, bleib ich auf der Kohle sitzen? Funktioniert das? Spielt das Presswerk mit? Findet die Presse das geil? Wird es eventuell zerrissen? Bla 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 bla. Und wenn man aber seine eigene Platte rausbringt, dann wird ja ein ganz, ganz großer Teil, den klammern wir hier noch aus. Und das ist halt eben, Alter, ich muss die Mucke schreiben. Ich muss die Platte aufnehmen. Ich muss die Platte mastern. Ich muss mir das Artwork ausdenken. Und dann muss ich die auch noch promoten, weil ich ja selber der Musiker bin, die ganzen Interviews geben und die ganze Pressearbeit machen und die PA und hast du nicht gesehen, so, ne? Und das war dann bei uns im Sommer 2020 so klar, okay, das war eine Erfahrung und ich weiß jetzt, wie Label geht. Ich wusste das ja auch vorher, ich habe ja auch bei Labels gearbeitet und so. Aber, Alter, das verpiss dich. Verpiss dich. So, das ist einfach viel zu krass. Ich könnte mir das für mich viel eher vorstellen, das für andere Bands zu machen, so wie du das machst, aber... Ich glaube, wäre ich in deiner Situation, und das sage ich jetzt natürlich mit ganz viel Vorsicht, weil Leute sind unterschiedlich und das kommt ja auch immer auf die Deals an oder so, aber ich glaube, würde ich selber ein cooles Label führen wollen, so ein Boutique-Label, wie du das auch hast, so, dann würde ich mich, hätte ich keinen Bock, mich auch noch mit meiner eigenen Band zu beschäftigen. Ich glaube, ich würde das dann eher in andere Hände abgeben, denen ich vertraue und die ich gut finde, damit es mir nicht meine Jobstruktur irgendwie mein Label zu führen komplett kaputt macht. So. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist einfach so ein krasser Aufwand, eine Platte zu machen. Und ich möchte mich jetzt in unserem biblischen Alter noch viel mehr darauf konzentrieren, Musik zu machen und nicht händeringend versuchen, Musik zu verkaufen.
Also ich sag mal so, ihr habt natürlich auch immer den Vor- und Nachteil, ein Duo zu sein. Der Nachteil ist natürlich, wenn du viel DIY machst, es nur zwei Leute gibt, die diese Arbeit machen können. Oh, ja. Und das wird natürlich haarig. Und wie vorhin schon gesagt, ich habe mir diesen Bären ja auch oft selbst aufgebunden. Und das heißt auch gar nicht, dass die anderen Leute in meiner Band keinen Bock darauf haben oder faul sind oder irgendwie sowas. Ne? Das ist gar nicht die Frage mehr. Aber man bindet sich dann so, ja, mach ich schnell, ja, mach ich schnell, ja, mach ich schnell. Man ist so in diesem Loop irgendwie auch gefangen. Ich sag mal so, ich bin mir noch nicht ganz klar darüber, wie wir unsere nächste Platte rausbringen. Es gibt da so ein paar interessante Entwicklungen auf jeden Fall, wo man mal schauen kann, ob man sich diese Arbeit teilen kann auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist mir auch wichtig, dass die Sachen, die wir DIY machen, wie vorhin schon gesagt, auch ordentlich aufgeteilt werden. Und dann kann man sich diesen... Ich kann mir das... schon nochmal geben, wenn wir es jetzt nochmal ganz genauso machen müssten, ich kann es mir geben, aber nur, wenn dann auch jedes Bandmitglied bei uns eben, sagen wir mal, wir sind fünf Leute, dann muss halt jeder irgendwie ein Fünftel der Arbeit erledigen, durchweg. Ja, das muss dann einfach, diese Verantwortung muss einfach klar sein.
Und zu zweit hast du das schon natürlich richtig erkannt, selbst wenn das gut aufgeteilt ist, wie es bei uns ist, ist es trotzdem eigentlich noch zu viel.
Klar.
So, und wenn bei dir jetzt alle fünf mit anpacken, ja, dann ist cool, aber das ist schon richtig, richtig anstrengend zu zweit. Und wie gesagt, das haben wir dann einmal gemacht und da war ganz klar, ey, ich gebe das jetzt lieber in professionelle Hände ab. Man muss sich natürlich mit diesen professionellen Händen wohlfühlen und man muss denen auch vertrauen und dass sie das alles gut machen. Aber ich habe für mich entschieden, so, selbst wenn ich jetzt, wenn Manta fünf Leute wären, ich bin ja schon komplett damit ausgelastet, mir die Musik auszudenken, die Musik zu schreiben und die Musik aufzunehmen und mir das Visuelle, das Artwork oder so auszudenken. Das ist ja schon richtig viel. Aber wenn ich dann darauf noch irgendwie das ganze Business drumherum machen müsste, das ist einfach too much, das packe ich nicht. Und wie du schon gesagt hast, manche Leute haben halt auch einfach keine Ahnung von den ganzen Business-Aspekten. Manche Leute sind total gut in Musik machen oder so, aber das sind halt einfach keine Geschäftsleute. Und ich kann beides, aber beides zu machen ist einfach too much. Und das habe ich für mich erkannt. Und ich möchte dann lieber Musik machen oder ich mache das für andere Bands, wo ich aber selber künstlerisch und musikalisch nicht involviert bin.
Ich musste das Geschäftliche lange, lange lernen. Ich hatte dafür wirklich kein Talent. Und das... lange Zeit und es ist natürlich auch viel Learning by Doing. Es ist nicht so, dass ich das Label gestartet habe 2020, weil ich das Gefühl hätte, ich bin hier Profi auf dem in der Materie, sondern ich hatte nur das Gefühl, ich bin so langsam an einem Punkt, wo ich mir das zutrauen kann und dann alles andere war trotzdem Learning by Doing. um noch abschließend was zu dem Label zu sagen, weil es ja im Grunde genommen auch, es ist ja eine glorifizierte DIY-Operation im Grunde genommen. Und auch wenn ich mir jetzt mal jemanden zum Plattenpacken eingestellt habe für ein paar Tage, für über zwei Wochen, ist es natürlich so eine Ein-Mann-Operation so. Mein, weißt du, das Label stand oder steht eigentlich konstant an so einem ganz, ganz interessanten Punkt, wo es so ist, eigentlich könnte das Label wachsen, aber um zu wachsen, müsste ich jetzt echt Leute einstellen. Und die Kohle macht das Label einfach nicht. Ja, und dann ist die Entscheidung, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gehe ich jetzt in so eine Phase, wo ich Leute einstelle, trotzdem mehr arbeite, weil jetzt würde ich auf einmal, dass das Label wächst und verausgabe mich weiter dafür, dass das hoffentlich funktioniert. Oder sage ich mir so, ey, weißt du was, ich kann auch einfach ein paar Schritte zurücktreten. Und dann mache ich halt mal ein paar Releases nur noch digital oder deutlich weniger irgendwie und pick mir halt die Rosinen raus, auf die ich wirklich extrem viel Bock habe. Und sag bei anderen Bands, die ich vielleicht noch vor zwei Jahren gemacht hätte, einfach so, ey, sorry Leute, also entweder gar nichts oder ich bin bereit, euch irgendwie digital unter die Arme zu greifen, wenn ihr da Hilfe braucht. So, aber ich habe die Kapazität nicht, das alles weiter so zu machen. So, Alter, das Label hat ohne Scheiß seit 2020, ich kann mal kurz gucken, es ist eigentlich total abartig, wie viele Veröffentlichungen das Label hat. 110. Hä? Ja, weißt du, ich meine, Alter, was... Wow. Alter, was habe ich bitte gemacht? Ja, das ist so, es ist manisch. Ja, es ist so, es ist auf so einem manischen Level und ich merke einfach so, Alter, das geht nicht mehr so. Ich kann nicht jeden Tag 11 Stunden hier sitzen und mich komplett verschleißen so. Das geht nicht. Und auf dieses Wachstumsrisiko, darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht wachsen, ich will nicht größer werden. Ich werde lieber kleiner und mache weniger und macht dafür andere Sachen.
Das ist aber auch ja erstmal eine sehr, sehr mutige, oder mutig ist vielleicht das falsche Wort, aber eine sehr, ja, schon eine sehr krasse Einstellung, einfach ganz klar sich gegen potenziellen Wachstum zu entscheiden und für das eigene Wohlbefinden. Und für mich ist das ein Prozess, der eigentlich viel zu lange gedauert hat. Bei dem ich traue mir eigentlich nicht mal selber, wenn ich das jetzt alles so erzähle. Weißt du, das klingt jetzt natürlich alles sehr so, ja, ey, Hanno hat es total rausgefunden, der weiß, wie man sich so selber für Überarbeitung schützt und so. I don't know. Ich weiß das nicht. Das sind natürlich auch Wunschgedanken, Wunschszenarien, die ich hier skizziere. Aber insgesamt finde ich das extrem richtig, was du sagst. Und ich würde das für mich genauso unterstreichen wollen. Und ich habe das ja anfänglich schon gesagt, wenn das bei mir jetzt bedeutet, dass ich irgendwie Manta weniger Platten verkaufe, dadurch, dass ich mich dafür nicht kaputt mache, dann ist das ein Preis, den nehme ich gerne an. Das ist dann einfach so, weil ich bin stolz auf die Band, ich bin stolz auf das, was wir geleistet haben und ich freue mich über doch die Fans, die es da draußen gibt. Ich mag sie alle beide. Also, ne, im Ernst, so. Also ich bin stolz darauf und das kann ja mal auch keiner wegnehmen, aber so, ich bin nicht mehr bereit davon, nächtelang nicht zu schlafen, tagelang nicht zu essen, einfach. Und da hat auch kein anderer dran Schuld, das möchte ich auch nochmal ganz klar betonen. Mhm. Das hat mir niemand aufgezwungen, sondern das habe ich in einem verrückten Moment mir selber aufgeheizt. Und wenn du dann auch noch so eine Charakterstruktur hast wie ich, der so Sachen an sich reißt, gar nicht was so Besitz oder haben wollen, Materielles betrifft, sondern einfach so ganz, ganz schlecht ist, so Dinge mental abzugeben, sondern weil man denkt, man muss überall mitsprechen. So, ich glaube, ich muss einfach viel mehr lernen, auch andere Entscheidungen treffen zu lassen, die mich im Zweifel halt auch einfach mit beeinflussen. Einfach Dingen, Leuten zu vertrauen. Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding bei mir, bei ganz vielen so, dass man dann so, ja, keiner macht das besser als man selber. Das mag sogar vielleicht stimmen, aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist halt extrem hoch und die Prämisse DIY oder Burnout kann es halt auch nicht sein. Oder wie wir diese Folge jetzt nennen, DIY and Die.
Ja.
Man muss es auch vielleicht nochmal ganz klar sagen, der DIY-Aspekt aus so einer Punk-Attitüde, sich nicht von kommerziellen Strukturen abhängig zu machen, das ist natürlich immer noch das höchste Gut und das Geilste und das Coolste so. Von dem DIY reden wir jetzt nicht zwangsläufig, sondern wir reden ja von dem DIY, dass man irgendwie selbstständig ist und versucht mit dem, was man sein Hobby als zum Beruf gemacht hat, sich irgendwie mit dem über Wasser zu halten, um normaler Lohnarbeit ein bisschen zu entkommen bis zu einem gewissen Grad. Und das finde ich auch absolut nachvollziehbar und ich würde da den Schritt immer wieder gehen. Aber dieser Schritt hat da doch absolute Grenzen. So, und ich finde, umso älter ich werde, umso mehr merke ich auch, dass ich eigentlich, dass meine Kunst oder meine Musik, ich weiß nicht, ob ich hier von Kunst reden will, ich will nicht sagen, dass ich den Respekt dann verliere, aber es gibt Momente, wo ich das gar nicht mehr als das begriffen habe, was es eigentlich ist. Und zwar, Alter, du hast hier ein mehr oder weniger Talent, mit dem du gesegnet wurde, oder auch ein Talent, was du dir angearbeitet hast. Und du hast die Möglichkeit, Musik zu schreiben, und du kannst sogar das selber aufnehmen, und dann kaufen sich das sogar ein paar Leute und hören sich das zu Hause an. Das allein, wenn man das mal so stehen lässt, ist ja schon mega krass und ist genau das, was ich mein Leben lang machen wollte. Und wenn man sich das denn jetzt anguckt, und das heißt aber auch so irgendwie, dass einem das alles um die Ohren fliegt und man ist mega fertig, körperlich und geistig, das ist ein Preis, den ich dafür, für dieses eigentlich mega schöne Geschenk nicht bezahlen möchte.
Ja, zu Recht. Und ich sag mal so, ne, bei mir ist es wirklich auch auf Ansage, so nach den ganzen Arztbesuchen jetzt so, ja, du musst deinen Stress managen. Ich muss nicht nur meinen Stress managen, ich muss sogar managen, möglichst nicht in irgendwelche negativen Gedankenspiralen zu verfallen, weil das momentan alles dafür sorgt, dass es mir sofort physisch scheiße geht, so. Diesen damit zu haushalten, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach. Und obwohl ich jetzt hier jemanden hatte, der Platten gepackt hat, ich muss dem ja trotzdem zuarbeiten. Ich muss das ja trotzdem organisieren. Und
Erziehungsschelle geben ab
ja,
und zu.
Ein bisschen Ordnungsgong ist natürlich manchmal. Manchmal
bleibt
das nicht aus, so. Aber ja, ich merke trotzdem, dass ich, dass mein, also ich bin noch nicht über den Berg so, ja, also lange nicht. Ich merke, dass ich, sobald es so anfängt, in so richtigen Stress auszuarten, dass es mir sofort beschissener geht, so. Und das ist halt, ja, das ist schon eine interessante Lektion, die ich in meinem Leben im jüngeren Alter nicht gemacht habe, diese, ja, oder nicht erfahren habe.
Gelernt hast. Und deswegen ist es umso wichtiger, das jetzt zu lernen, das ernst zu nehmen, weil du willst es ja im besten Fall, du sollst uns ja nochmal 100 Jahre erhalten bleiben, und deine Liebe zur Sache ist ja dadurch nicht weniger geworden, so, ne? Also in keinster Weise. Und das ist halt total wichtig, weil nichts ist wertvoller als die Liebe zur Sache an sich. Und das sollte man sich nicht kaputt machen lassen. Und bei mir ist halt die größte Gefahr, dass ich mir das selber kaputt mache, indem ich mir einfach zu viel zumute. Und ich möchte auch nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass wir jetzt natürlich aus unserer Perspektive als Musiker sprechen, als Labelmacher, als Leute, die kreativ sind und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich Leute da draußen, die auch vielleicht in ganz normalen Angestelltenverhältnissen sind und sich kaputt arbeiten oder auch selbstständig sind mit einem Restaurant, mit was, es kann tausend Sachen sein. Und ich höre das bei mir links und rechts immer mehr. Ich habe jetzt auch gerade heute kurz irgendwie mit Daniel von Lichtlärm gesprochen. Er meinte so, auch Alter, ich bin hier total fertig, war wieder mal zu viel und so. Ich glaube, das kann man ruhig auch mal sagen, dass das anderen auch so geht. Ich höre das links und rechts nur die ganze Zeit, dass sich Leute halt, insbesondere die halt selbstständig sind, halt einfach total kaputt machen. Aber ich weiß, dass es halt auch vielen Leuten geht, die nicht selbstständig sind, sondern die halt mehr oder weniger am Existenzminimum in Anführungsstrichen auch leben und halt irgendwo festangestellt sind. Es ist halt einfach total scheiße, in dieser Tretmühle zu sein. Tretmühle, wie nennt man das? Ja, du weißt, was ich meine. In diesem Teufelskreis zu sein. Und deswegen meine Frage, wie bewahrst du dich davor, dass, wenn du schon in so einem Loch sitzt, noch weiter zu graben, wie drückst du auf Stopp? Wie kriegst du das hin zu verstehen, ey, das wäre jetzt der Schritt zu viel. Ich muss hier jetzt mal eben ganz kurz irgendwie den Fuß vom Gas nehmen.
Noch kurz, bevor ich das beantworte, noch kurz als Zusatz. Bei Gutverdienern nennt man das die goldenen Handschellen. Ja, wo Leute sich auch komplett kaputt machen für ihre Arbeit, einfach weil das Gehalt zu gut ist. Also es gibt's halt irgendwie in jeder, wie soll ich's?
Branche.
Ja, in jeder Branche, in jedem Job irgendwie, dass sich Leute absolut bis aufs Letzte kaputt machen für ihre Arbeit, so, und
Geld frisst Hirn, Alter.
Ja, es ist natürlich, es ist nicht easy auf jeden Fall. Anyway, um deine Frage zu beantworten, bei mir ist es wie gesagt jetzt so, dass sich der Körper ständig meldet. Ich merke also auch schnell, wenn ich mir zu viel zumute. Und in dem Bewusstsein, dass das passiert, wird man natürlich auch ein bisschen proaktiv so und denkt voraus und versucht irgendwie, sich von vornherein ein Bild darüber zu machen, was ist jetzt eigentlich zu viel oder was von all den Sachen, die ansteht, muss ich verschieben oder muss ich, also Zeitmanagement ist irgendwie auch eine total wichtige Sache irgendwie. Ja, nicht immer alles, diesen Impuls, du hast den, höre ich ja raus bei dir auch, den Impuls, A, alles selbst zu machen, B, möglichst sofort. Ja, das ist so eine Sache, die vielleicht, ja, wo man ein bisschen besser haushalten muss und wo man sich klar überlegen muss, so ey, was kann ich eigentlich wann überhaupt noch leisten, ohne dass es mir beschissen geht, so. Und da muss man einen guten Weg finden, die Sachen irgendwie aufzuteilen. Man muss wahrscheinlich auch organisierter werden, strukturierter werden. Ich mache viel zu viel, bei mir schwirrt viel zu viel in meinem Kopf rum. Ich vergesse fast nichts von den Sachen, die ich tun muss. Sehr selten, dass ich was vergesse und es einfach auf der Strecke bleibt, so. Aber ich schreibe es mir auch nicht ordentlich auf in einen ordentlichen Google-Kalender oder irgendwas, sondern es schwirrt in meinem Kopf rum und sorgt nur dafür, für dieses ständige Gefühl, ich muss noch, ich darf nicht vergessen. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Sache, sich da irgendwie einfach einen besseren Umgang mit seiner eigenen Zeit, mit seinen eigenen Verantwortungen, mit seiner Arbeit irgendwie selbst anzuerziehen.
Ja, also an alle da draußen, drückt öfters auf Stopp. Ich würde nichts ändern im Nachhinein, weil ich halt auch einfach viel gelernt habe. Aber meine Entscheidung, wie die Zukunft für mich als Musiker aussieht, beeinflusst es doch jeden Tag, weil ich wird natürlich auch wieder so Phasen geben, wo ich dann doch denke, so Alter, jetzt bist du schon doch wieder total durchgepeitscht und hast irgendwie die Abfahrt verpasst und bist wieder voll auf Sendung. Und ich hoffe, dass es mir einfach mit zunehmendem Alter besser gelingt, zu erkennen, wann man kurz irgendwie mal loslassen muss.
Absolut. Das muss man lernen, muss man sich selbst beibringen.
Ansonsten, Leute, danke fürs Zuhören, wie immer. Simon, danke für deine Zeit.
Dito.
Also, lasst die Liebe zur Sache euer Motor sein und nicht die Angst, die Sache zu verlieren. Ja, Simon, du kannst mich immer anrufen.
Ja, du mich auch, Hanno. Nachts um 3, ich werde nicht rangehen, aber du kannst anrufen. Wenn es sein muss, ruf an.
Alles klar, machen wir so. Simon, haust du rein, bis später.
Ja, rein, ciao. Serve one master, that is destruction.